Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. 1,5 Tonnen Sprengstoff hätten Teile der Kölner Innenstadt in Schutt und Asche legen können. Bei Bauarbeiten waren 3 Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. 20.000 Menschen mussten evakuiert werden. Vor wenigen Minuten gab es Entwarnung, die aufwendigste Entschärfungsaktion in Köln seit Ende des Zweiten Weltkrieges war erfolgreich. Bis die Stadt wieder im Normalzustand ist, wird es aber noch dauern.
Geduld war heute gefragt. In der Anlaufstelle für Evakuierte in Deutz kamen die zusammen, die keine Ausweichmöglichkeiten hatten. Und auf der anderen Rheinseite im Brauhaus, gleich neben dem Dom, sammelten sich gestrandete Touristen. 100 Freigetränke gingen aufs Haus. Aber auch ein Konferenzcall war möglich. Christine Schamanskis Büro liegt im Sperrgebiet und die Schule von Sohn Nico auch.
Bei uns sind auch welche, die haben eigentlich heute Abi gehabt. Und das geht doch jetzt nicht, weil heute ist schulfrei.
Man kann trotzdem konzentriert arbeiten. Also es ist relativ ruhig, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
20.500 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Ab morgens 8 Uhr klingelte das Ordnungsamt an jeder Haustür. Die 3 Bomben wurden am Montag bei Bauarbeiten direkt am Rheinufer im Stadtteil Deutz gefunden. Und es war klar, dass schnell entschärft werden müsse.
Köln wurde stark bombardiert im Zweiten Weltkrieg und es sind viele Kampfmittel im Boden, die nicht detoniert sind. Und deshalb gehen wir bei diesen Einsätzen auch sehr sorgsam vor und deshalb muss auch wirklich jeder seine Wohnung verlassen, auch wenn dort absolute Profis mit der Entschärfung beschäftigt sind.
Evakuiert wurde im Radius von 1000 Metern rund um die Fundstelle auf der ehemaligen Deutzer Werft. Betroffen davon sind Einrichtungen wie Museen, die historische Altstadt mit dem Rathaus, die Lenxess Arena, der Fernsehsender RTL, ein Krankenhaus und 2 Pflegeheime. Dann um 17:45 stoppt der Bahnverkehr, der Kölner Bahnhof gesperrt. Die Entschärfung kann endlich beginnen und nach einer guten Stunde werden die 3 Bomben sicher auf den LKW geladen.
Ja, und kurz nachgefragt bei Michael Heusen in Köln, wie ist die Lage bei Ihnen?
Wir konnten hier auf der Rheinpromenade förmlich die Erleichterung der Menschen spüren. Wir haben durch ein Teleobjektiv geguckt, wie dort die Bomben entschärft wurden und wurden immer wieder gefragt, ist es soweit, ist es soweit? Ja, und dann war es irgendwann soweit. Wir haben dann gesehen, wie eine Bombe nach der anderen auf den Bagger geladen worden. Das war ein Zeichen dafür, ja, sie sind entschärft. Jetzt normalisiert sich das Leben hier wieder. Die Züge rollen wieder über die Brücken, die Straßenbahnen, die Schiffe. Wir sehen Fußgänger und auch Radfahrer auf den Brücken. Also alles in Köln wieder normal. Und die Menschen, die 20.000, können jetzt auch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Aber in Köln, da schlummern noch tausende Bomben im Boden aus dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, nach und nach kommen die ans Tageslicht, weil auch immer tiefer gebuddelt wird bei Bauarbeiten. Also ein Tag wie heute, die Furcht ist groß, dass sich das in absehbarer Zukunft wiederholen könnte.
Michael Heusen, vielen Dank nach Köln. Die Bundesregierung hat weitere Änderungen in der Asylpolitik auf den Weg gebracht. Dabei ging es vor allem um die sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, also Staaten, von denen angenommen wird, dass dort niemand politisch verfolgt wird und Flüchtlinge leichter dorthin abgeschoben werden können. Künftig will die Bundesregierung im Alleingang und per einfacher Rechtsordnung entscheiden, welche Länder dazugehören.
Der Innenminister lässt keine Zeit vergehen. Wieder schlägt Dobrindt Asylrechtsverschärfungen vor. Nach etwa Zurückweisungen an den Grenzen und der Aussetzung des Familiennachzugs will die Bundesregierung nun alleine festlegen dürfen, welches Herkunftsland als sicher gilt. Und zwar per Verordnung.
All das sind wesentliche Elemente, um einen ganzen Strauß von Maßnahmen, nationaler Maßnahmen zu ergreifen, um die Asylwende entsprechend auch durchzuführen.
Für die Einstufung von sicheren Herkunftsländern war bisher ein formales Gesetz und die Zustimmung des Bundesrats nötig. Doch dort sind die Vorhaben auch schon mal gescheitert. Dobrindt möchte jetzt mit der Anwendung von EU-Recht,
dass solche Situationen nicht mehr auftreten.
Im Koalitionsvertrag ist von 4 Ländern die Rede, die so schneller eingestuft werden könnten. Darunter etwa Marokko und Indien. Für Geflüchtete aus diesen Ländern ist die Anerkennungsquote ohnehin sehr gering. Für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wäre es eine Erleichterung.
Das ganze Verfahren läuft schneller. Und wenn wir entschieden haben, die meisten negativen Entscheidungen werden ja von den Betroffenen beklagt. Im Falle von sicheren Herkunftsstaaten hat diese Klage keine aufschiebende Wirkung.
Sprich, die Menschen könnten schneller abgeschoben werden. Linke und Grüne nennen diesen Weg gefährlich.
Das ist natürlich ein ganz spitzfindiger Weg, irgendwie Dinge zu umgehen. Also jetzt per Verordnung sichere Herkunftsländer festzuhalten oder festzustellen, halte ich für höchst gefährlich, weil es braucht dafür natürlich eine Prüfung.
Die Verfassung wird hier ganz klar missachtet seitens des Innenministers Dobrindt. Wir haben eine verfassungsrechtliche Schutzvorkehrung. Das heißt, Bundesrat und Bundestag sind zwingend zu beteiligen. Die will Innenminister Dobrindt jetzt umgehen.
Kritik gibt es auch daran, dass Dobrindt den anwaltlichen Beistand für Geflüchtete in Abschiebehaft streichen will.
Mit einer beachtlichen Geschwindigkeit will die neue Bundesregierung die bisherige Asylpraxis verändern. Ein gewisses juristisches Risiko wird dabei bewusst in Kauf genommen. Und ob die Bundesländer so mitmachen? Heute haben sie sich mit Reaktionen noch zurückgehalten.
Außerdem hat das Kabinett heute einen Gesetzentwurf von Finanzminister Klingbeil beschlossen, mit dem die Wirtschaft wieder in Gang gebracht werden soll. Vorgesehen sind steuerliche Entlastungen für Unternehmen. Unter anderem soll es Sonderabschreibungen für Investitionen geben. Firmen können dann bis zu 30% von der Steuer absetzen. Von 2028 an soll die Körperschaftssteuer auf Unternehmensgewinne schrittweise sinken, von jetzt 15% auf 10%. Weitere Sonderabschreibungen sind für neu gekaufte Elektroautos geplant. Firmen sollen im ersten Jahr bis zu 75% von der Steuer absetzen können. Die USA heizen den internationalen Handelsstreit mit höheren Strafzöllen weiter an. Wie von Präsident Trump angekündigt, wurde heute die Abgabe auf Stahl- und Aluminiumprodukte von 25% auf 50% verdoppelt. Das heißt, wer Stahl in die USA einführen will, muss jetzt mehr zahlen. So will Trump die heimische Industrie stärken. Die Maßnahme belastet die aktuellen Handelsgespräche von EU und USA und trifft besonders die deutsche Stahlindustrie. Um das Thema dürfte es auch beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei Trump gehen. Der Kanzler startet in Kürze nach Washington. Ja, und Markus Preis, Sie fliegen mit in die USA, stehen bereits auf dem Rollfeld in Berlin. Wie hat sich der Bundeskanzler denn auf den Besuch bei Trump vorbereitet?
Ja, dem Kanzler und der ganzen Delegation ist klar, dass das kein normaler Staatsbesuch, kein normaler Antrittsbesuch wird, sondern in gewisser Weise eine Hochrisikoreise. Denn dieser Präsident ist mit den Auftritten im Oval Office offenbar unberechenbar. Man hat sich vor allen Dingen den Auftritt mit Präsident Zelensky, diesen Eklat, sehr genau angeguckt, hat geguckt, welche Dynamik ist da entstanden und wie würde man selber reagieren. Die Schlussfolgerungen sind relativ klar. Donald Trump soll vor allen Dingen reden. Man muss ihn loben, man sollte ihm wenig widersprechen. Aber der Bundeskanzler wird eben auch versuchen, selbstbewusster aufzutreten. Zum Beispiel unterstreichen, dass Deutschland eben auch, weil Trump sozusagen so in die Initiative gegangen ist, die stärkste konventionelle Armee Europas jetzt aufbauen will. Insgesamt hofft man, dass es auch positive Zeichen gibt. Man verweist vor allen Dingen darauf, dass Friedrich Merz und Donald Trump im SMS-Kontakt stehen, dass sie sich mit Vornamen anreden. Und wenn Friedrich Merz, der Bundeskanzler, ungefähr um 7 Uhr deutscher Zeit aus diesem Flugzeug wieder aussteigt, dann wird er ins Blair House einchecken. Das ist das Gästehaus der amerikanischen Regierung, direkt gegenüber vom Weißen Haus. Ist eine besondere Ehre und da hofft man, dass das auch ein gutes Omen für das Gespräch ist.
Was werden denn inhaltlich die wichtigsten Punkte aus deutscher Sicht sein?
Ja, das Wichtigste ist natürlich, dass es vor allen Dingen nicht zu irgendeinem Eklat kommt. Aber ansonsten ganz auf Platz 1 steht, dass es ein Bekenntnis klar zur NATO gibt. Dass Trump an zweiter Stelle möglichst nah als Unterstützer bei der Ukraine bleibt und sich auch in diesem Konflikt weiter auf dieser Seite engagiert. Und der dritte Punkt ist, dass man konstruktiver beim Thema Zölle wieder in Gespräche kommt.
Danke, Markus Preis in Berlin und einen guten Flug nach Washington. Extreme Gewalt, Angriffe, gezielte Sachbeschädigung und Bedrohung. Juden in Deutschland sehen sich zunehmend Anfeindungen ausgesetzt. Das berichtet die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS. Sie verweist auf die ihr gemeldeten antisemitischen Vorfälle. Diese sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Knapp 2000 Vorfälle wurden im Jahr 2020 gezählt. Im vergangenen Jahr waren es 8627, ein Anstieg von 77% im Vergleich zu 2023. Eine Ursache dafür sei die Lage im Nahen Osten. Für viele Menschen im Gazastreifen ist es eine fast ausweglose Situation. Sie hungern, weil es kaum Lebensmittel gibt. Oder sie machen sich auf den gefährlichen Weg zu den wenigen Zentren, die Hilfsgüter verteilen. Dort hatte es in den vergangenen Tagen Tote gegeben bei Tumulten und nach palästinensischen Angaben auch durch Schüsse israelischer Soldaten. Nachdem gestern bei Rafah 27 Menschen getötet wurden, bleiben heute im gesamten Gazastreifen Hilfszentren geschlossen.
Der Andrang auf die Suppenküche in Gazastadt ist immens, das Chaos groß. Für Zainab Abed ist es ein täglicher Kampf ums Überleben. Doch an diesem Tag zieht die palästinensische Frau wieder mit leeren Händen ab. Ich bin zur Suppenküche gekommen, weil die Kinder nichts zu essen haben. Fast 2 Stunden war ich hier, um Essen zu holen. Doch es ist nichts mehr da. Ich nehme nichts mit. Verschärft hat sich die Situation im Gazastreifen, nachdem heute die Verteilzentren für Hilfsgüter geschlossen blieben. Wegen Reorganisation und Arbeiten zur Effizienzsteigerung, teilte die israelische Armee mit. Zuletzt hat es an den Zentren immer wieder chaotische Szenen gegeben. Hilfsgüter wurden geplündert, es fielen Schüsse mit Toten und Verletzten. Die Hamas und das israelische Militär weisen sich gegenseitig die Schuld zu. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben beider Seiten nicht. Bestätigt in ihrer Kritik an den Verteilzentren, dass die Hilfsgüter nicht bei allen ankommen, sehen sich die Hilfsorganisationen. Wir und die anderen Hilfsorganisationen müssen wieder die Versorgung der Menschen übernehmen. Nur so können die Probleme gelöst werden, damit alle eine Chance haben, diesen Kampf zu gewinnen. Zurück in Gazastadt. Zainab Abed geht zurück zu ihrem Sohn und den Enkelkindern. An diesem Tag muss sich die Familie mit gekochtem Reis begnügen. Die Palästinenserin hofft, dass es morgen, wenn die Verteilzentren vielleicht wieder öffnen, wieder mehr gibt als nur Reis.
Einmal im Jahr wird Mekka zum Zentrum der islamischen Welt. Dann versammeln sich dort Gläubige aus aller Welt zur Hadsch. Heute begann die diesjährige Pilgerfahrt, die zu den 5 Säulen des Islam zählt. Jeder fromme Muslim sollte mindestens einmal in seinem Leben daran teilnehmen. Für Gastgeber Saudi-Arabien ist die 5-tägige Wallfahrt auch eine organisatorische Herausforderung.
In den frühen Morgenstunden umrunden die ersten Pilger die Kaaba, die heiligste Stätte des Islam in Mekka, Geburtsort des Propheten Mohammed. Noch ist es schattig, noch sind es angenehme 26 Grad. Bereits seit Wochen reisen Musliminnen und Muslime aus der ganzen Welt an, um auf den Beginn des Hadsch zu warten. Die hohen Temperaturen mitten im Sommer, auch dieses Jahr eine Herausforderung für die saudische Regierung und die Pilger. Wir tragen Hüte, gehen mittags ins Hotel und nicht nach draußen. Wir versuchen so, einen Hitzeschlag zu vermeiden. Vergangenes Jahr war die Regierung als Veranstalter heftig kritisiert worden, die Pilgerstätte stark überfüllt. Mehr als 1300 Menschen starben infolge der Hitze mit Temperaturen bis zu 52 Grad. Das Gesundheitsministerium teilte mit, man habe als Konsequenz die Versorgungskapazitäten dieses Jahr um 60% erhöht, mit mehr Rettungskräften, mehr Gesundheitszentren und einem Notfallkrankenhaus. Auch werden erstmals Drohnen eingesetzt, um die Bewegung der Menschenmassen besser zu überwachen. Zudem gibt es stärkere Kontrollen und härtere Strafen für illegale Pilger. Im vergangenen Jahr waren Tausende aus dem Ausland lediglich mit Besuchervisum ohne Pilgergenehmigung angereist. Deshalb war es überfüllt. Viele konnten die Dienstleistungen vor Ort nicht wahrnehmen. Aktuell dürfen deshalb nur noch Pilger nach Mekka einreisen, die ein offizielles Hadsch-Visum haben. Die Pilger, die den Hadsch antreten durften, haben am Mittag bereits mit knapp 40 Grad zu kämpfen. Die Wallfahrt ist einmal im Leben Pflicht für Musliminnen und Muslime weltweit, sofern sie gesund sind und sich die Reise leisten können.
An der Autobahn 45 der Sauerlandlinie ist heute eine besondere Ingenieurleistung geglückt. Eine neu gebaute Brücke wurde komplett mit ihren Pfeilern seitlich um 20 Meter verschoben. Sie rückte an die andere Brückenhälfte heran, über die seit 3 Jahren der gesamte Verkehr lief. Um ihn möglichst wenig zu stören, wurde die Brücke daneben gebaut und nun verschoben. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 5. Juni.
Aktuell entwickeln sich in der schwülwarmen Luft vor allem in Bayern kräftige Gewitter mit hohem Unwetterpotenzial. Das heißt mit heftigem Starkregen, großem Hagel und Wind bis Orkanstärke. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. In Bayern besteht auch in der Nacht zunächst noch Unwettergefahr. Die Schauer und Gewitter ziehen im Laufe der Nacht ostwärts ab. Am Tag etwas Sonne, gebietsweise regnet es. Schauer und Gewitter sind dabei. Lichtblicke vor allem vom Südwesten bis in den Osten. In der Nacht 17 bis 8 Grad. Am Tag steigen die Werte an auf 16 Grad an der Nordsee und 24 Grad rund um Berlin. Wechselhaftes, windiges Wetter am Freitag und auch am Samstag mit Gewittern. Am Sonntag Schauer samt Gewitter, vor allem vom Norden bis in die Mitte. Im Süden ist es freundlicher.
In den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Ingo Zamperoni geht es auch um die Bombenentschärfung in Köln und die Frage, wie lange es dauert, bis wieder Normalität in die Stadt einkehrt. Außerdem wird er den richtigen Ton treffen. Erwartungen an die Märzreise nach Washington. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.